Sehr konkret werden die Vertreter der Piratenpartei ja nicht, wenn es um die großen Themen geht, Euro-Rettung zum Beispiel oder das Krisenmanagement nach der Schlecker-Pleite. Bei all diesen Punkten haben sich manche Piraten in der letzten Zeit demonstrativ ahnungslos präsentiert. Eine wirklich greifbare Forderung der Piraten ist die nach kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für alle. Und indirekte Schützenhilfe bekommen die Piraten jetzt aus Estland. In der Hauptstadt Tallinn sollen Busse und Bahnen bald kostenlos sein. Wir beschäftigen uns heute den ganzen Tag mit der Idee eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs und ich unterhalte mich jetzt darüber mit Lars Wagner, Pressesprecher beim Verband Zen Deutscher Verkehrsunternehmen, darüber, wie viel Geld denn eigentlich aktuell in den ÖPNV fließt. Guten Tag, Herr Wagner.
Guten Tag, Herr Triebel.
Ich stehe ja häufig am Automaten und denke mir, Mensch, wenn so ein Fahrschein 2,60 Euro kostet und viele tausend Menschen den täglich lösen, dann kann es dem öffentlichen Nahverkehr doch gar nicht mal so schlecht gehen. Inwieweit deckt sich diese Vorstellung mit der Realität?
Also wenn Sie das auf den Fahrpreis alleine münzen, dann muss ich Sie an der Stelle leider enttäuschen. Also aktuell ist es so, dass ungefähr der Fahrpreis alleine nur zu 48 bis maximal 50% die tatsächlichen Kosten deckt.
Wodurch nimmt denn der Nahverkehr am meisten ein?
In der Tat durch die Fahrgastbeförderung. Das sind ja, wie gesagt, die knapp 50%. Dann gibt es natürlich noch zwei andere Säulen, die relativ wichtig sind. Das eine sind die Gelder der öffentlichen Hand, also aus Steuergeldern letztendlich. Die dritte Säule wäre dann, was wir so schön sonstige Erträge nennen, also sowas wie Werbung in Fahrzeugen und an Haltestellen.
Wenn man sich jetzt mal diese Fahrscheinverkäufe anguckt, also das Geld, was diejenigen zahlen, die da befördert werden, ist der größte Teil Einzelfahrscheine oder sind das eher die Abonnements, die bei Ihnen zu Buche schlagen?
Das hält sich ungefähr die Waage. Man kann schon sagen, dass in Summe mehr Einzelfahrscheine verkauft werden, aber die Abonnements sind natürlich da stark auf dem Vormarsch, was daran liegt, dass die Unternehmen das ja auch in den letzten Jahren immer stärker beworben haben und weil es sich natürlich für den Kunden auch rechnet, wenn er Dauerkunde ist, zahlt er ja im Schnitt weniger, als wenn er jetzt jede Fahrt einzeln bezahlen müsste.
Wenn wir uns jetzt mal die großen Ausgaben angucken, worüber sprechen wir da? Was kostet am meisten Geld für den öffentlichen Nahverkehr?
Das ist im Prinzip wie in allen Branchen, die mit viel Personal und mit viel Material unterwegs sind. Und so ist es im Nahverkehr nun mal. Das sind eben die Personalkosten an allererster Stelle, weil natürlich kein Bus und keine Bahn ohne Personal fährt, ohne Fahrer. Und dann natürlich vor allen Dingen, was uns in den letzten Jahren sehr stark belastet hat, sind die Energiekosten, also Dieselpreis, Strompreis etc.
Ich stelle mir immer die Frage, wenn ich bei der U-Bahn-Station einsteige, bei mir vor der Haustür, da wird seit ewigen Zeiten eine Rolltreppe erneuert. Wenn das in den kompletten Kölner U-Bahn-Stationen gemacht werden muss, ist das wahrscheinlich ein enormer finanzieller Aufwand. Über was für Summen sprechen wir da?
Das ist in der Tat richtig. Das unterschätzt man gerne auch mal. Also eine Rolltreppe alleine kostet ungefähr, wenn sie erneuert werden muss, 200.000 Euro. Wenn Sie überlegen, in einer Stadt wie Köln sind sicherlich, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber sind sicherlich über 200 Rolltreppen alleine für die U-Bahn-Zugänge vorhanden, dann summiert sich das gerne schon mal auf einen deutlichen Millionenbetrag.
Was kostet den Nahverkehr eigentlich das Schwarzfahren?
Das sind natürlich alles nur Schätzungen, die wir an der Stelle abgeben können, weil wir ja leider nicht jeden Schwarzfahrer erwischen. Aber wir rechnen schon so mit 200, 250 Millionen Euro im Jahr, die deutschlandweit alleine dadurch verloren gehen, dass die Leute keinen Fahrschein lösen.
Richtig teuer wird das natürlich für ein Unternehmen, wenn auf dem Land nur drei Personen im Bus sitzen. Wie ist der Unterschied zwischen dem öffentlichen Nahverkehr in Städten und auf dem Land?
Da haben wir einen gravierenden Unterschied, der auch immer deutlicher zutage tritt durch die demografische Entwicklung. Also wir haben im ländlichen Raum deutlich nachlassende Fahrgastzahlen, in den Ballungsräumen, in den Großstädten deutlich steigende. Das liegt natürlich vor allen Dingen im ländlichen Raum daran, dass in vielen Regionen die Schülerzahlen weniger werden und die sind auf dem Land eben die stärkste Kundengruppe des ÖPNV. In den Ballungsräumen ist das anders. Da ziehen die Leute hin, da wachsen die Städte, da findet auch viel Tourismus statt und da steigen die Fahrgastzahlen dementsprechend.
Nun ist ja die Frage, ob man, wenn nur noch drei Leute im Bus sitzt, diese Linie und diesen Service einfach abschafft. Wer entscheidet eigentlich darüber, was in welchem Maße gekürzt werden darf?
Also abschaffen einfach so, weil es sich irgendwie nicht mehr lohnt, auf den ersten Blick geht nicht in Deutschland im ÖPNV oder im Nahverkehr. Denn wir sind ein Teil der Daseinsvorsorge. Das heißt, wir müssen überall dort fahren, wo Menschen leben.
Aber inwieweit ist das reguliert?
Das ist reguliert im Prinzip durch die Politik. Also letztlich, wenn man merkt, es geht irgendwo nicht mehr, weil ein Bus und das dazugehörige Personal einfach deutlich mehr Geld kostet als das, was dort durch die Fahrgäste eingenommen wird, dann müsste letztlich das Unternehmen, das ist kein ganz einfaches Verfahren, einen Antrag stellen bei der zuständigen Gemeinde und die müsste dann darüber entscheiden.
Das heißt, die Gemeinde entscheidet dann am Ende, ob diese Linie noch fährt oder ob sie dann am Ende abgeschafft wird.
Im Prinzip ja. Natürlich ist das ein Zusammenwirken des Unternehmens und der zuständigen Politik vor Ort, aber im Prinzip muss die Politik das Ja dafür geben.
Wie funktioniert das denn genau, wenn die Finanzierung eines Verkehrsbetriebes auf dem Lande mit den Fahrscheinen nicht annähernd aufrechtzuerhalten sind? Gibt es dann so etwas wie Transferzahlungen zwischen den städtischen Betrieben und zwischen den ländlichen?
Das gibt es nicht. Also Sie meinen sowas wie der Länderfinanzausgleich
zum Beispiel.
Ja. Nein, das gibt es nicht. Also wenn dort ein Fehlbetrag ist, und der Nahverkehr ist ja ein Zuschussgeschäft, das haben wir ja am Anfang schon festgestellt, dann muss diesen Fehlbetrag die zuständige Stadt oder der zuständige Kreis ausgleichen. Und es geht also nicht, dass man dann aus den Kreisen oder aus den Verkehrsunternehmen, wo es besser läuft, Gelder dahin transferiert.
Spricht dann nicht in Anbetracht des demografischen Wandels dafür, am Ende zu sagen, ja, wir finanzieren das komplett öffentlich, wenn wir sowieso so viel zuschießen müssen?
Also das ist ja dieses Thema, was bei den Piraten zum Beispiel unter der Überschrift kostenloser Nahverkehr läuft. Da muss man aber natürlich vorsichtig sein, weil kostenlos ist es natürlich dann nicht, sondern letztlich würde das der Steuerzahler dann komplett finanzieren, und wir sind uns da eigentlich nicht so sicher, ob das wirklich die richtige Lösung wäre an der Stelle. Denn letztlich ist es ja schon so, dass man als Kunde gewohnt ist, das, was man nutzt, auch entsprechend mitzufinanzieren. Und
was ja bei Autobahnen nicht der Fall ist zum Beispiel, ne?
Bei Autobahnen ist es nicht der Fall, beziehungsweise über die Mineralölsteuer etc. finanzieren sie das natürlich auch indirekt mit als Autofahrer. Aber eine Abgabe für alle ist, glaube ich, nicht die richtige Antwort.
Aber warum haben zum Beispiel alle andere Systeme? Jede einzelne Stadt hat andere Automaten, teilweise andere Straßenbahnen, andere Busse. Das sieht nach einer enormen Vielfalt aus und auch nach einem enormen Verwaltungsaufwand.
Das ist eine enorme Vielfalt, die ist auch historisch so gewachsen. Also wenn Sie nach Berlin gucken, da ist die U-Bahn über 100 Jahre alt, in anderen Städten ist die Straßenbahn über 100 Jahre alt, das sind eben gewachsene Systeme. Wo Sie sicherlich recht haben, ist bei dem Thema Vereinheitlichung der Kundeninformation beziehungsweise auch der Information an den Automaten etc. Da kann die Branche sicherlich noch einiges tun, und da sind wir ja auch dank Smartphone und Co. Auf dem richtigen Weg, das für den Kunden deutlich zu vereinfachen.
Wobei ist, wenn ich mir manche Verkehrsbetriebe anschaue, auf dem Weg noch ein paar Kilometer zu fahren, respektive zu gehen gibt. Was sind denn die allergrößten Herausforderungen für die Zukunft, die großen Kostenbatzen, die anstehen für den öffentlichen Personennahverkehr?
Also ganz klar, wie für jeden privaten Autofahrer auch, die Energiepreise. Also sprich, die Dieselkosten werden den Nahverkehr auch deutlich belasten. Auch die Stromkosten, die ja steigen seit Jahren. Und natürlich auch das ganze Thema Tickets und Tarife, nochmal darauf zurückzukommen, da können wir und wollen wir noch einfacher werden, um es dem Kunden auch einfacher zu machen und dadurch am Ende natürlich auch mehr Kunden zu gewinnen für den Nahverkehr. Auf der anderen Seite ein ganz großes Problem, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich die Instandhaltung der Infrastruktur. Also sprich, die U-Bahn-Tunnel und die Gleise und die Stromleitung, die müssen natürlich alle auch gepflegt werden. Die sind teilweise wirklich Jahrzehnte alt. Das betrifft nicht nur Rolltreppen, sondern wirklich auch das harte, rollende Material, wie wir so schön sagen. Und da haben wir ein riesen Investitionsvolumen vor der Brust, deutschlandweit 2,5 Milliarden Euro. Und da ist bislang völlig unklar, woher dieses Geld kommen soll.
Das sagt Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Mit ihm habe ich über die Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs gesprochen.